und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen zurück im Format Lernspiration. Ihr wisst ja schon, im Format Lernspiration geht es darum, inhaltlich in ein Thema einzusteigen. Und heute haben wir wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich die Frage, wie man es lernen kann, gut remote zusammenzuarbeiten. Und da gibt es tatsächlich eine Company, die springt mir sozusagen tagtäglich nicht nur rund um dieses Thema, aber auch rund um dieses Thema in mein LinkedIn Newsfeed, und das ist The People Branding Company. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute Luise Neuwert zu Gast habe, Teamlead bei The People Branding Company. Und ja, deswegen prädestiniert, mit mir darüber zu sprechen, wie man so eine Remote Culture aufsetzt, was man beachten muss, wie man es lernen kann, wirklich gut remote zusammenzuarbeiten. Deswegen, liebe Luise, ich freue mich so, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Spannendes Thema.
Das finde ich auch. Ja, ich habe ja gerade so klitzekleines bisschen schon mal angerissen, wer du bist, aber ich habe dich natürlich nicht vollumfänglich vorgestellt. Deswegen magst du einfach mal so 2, 3 Sätze noch zu dir sagen, damit die Zuhörenden einfach eine Idee haben, wer mir da auf der anderen Seite des Mikrofons gegenüber sitzt.
Sehr gerne, danke. Genau, ich bin Luise, Teamlead bei The People Branding Company, eine 100% Remote Company. Deswegen auch sehr spannender Partner jetzt für diesen Talk. Und ja, bin seit 2,5 Jahren an Bord, habe praktisch auch das Team bei dem ganzen Wachstum begleiten dürfen. Gerade wenn man auch darüber spricht, wie eine Remote Company vielleicht auch angepasst werden muss bei Wachstum, kann ich da auf jeden Fall heute viel berichten. Da werden wir bestimmt auch das Thema streifen. Habe eigentlich meine Wurzeln mal im Eventmanagement gehabt, bin also ja Veranstaltungskauffrau, den Job habe ich mal gelernt und bin dann über ganz, ganz viele wunderbare Stationen, Umwege würde ich es gar nicht nennen, sondern wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten und Jobs dann am Ende ja in der aktuellen Position gelandet. Und ja, tatsächlich hat da Remote Work noch nicht immer eine Rolle gespielt und war auch mal Newbie in diesem Business. Deswegen verstehe ich total, dass da ganz viele Fragezeichen für manche auch noch sind.
Vielleicht fangen wir tatsächlich mal so ganz am Anfang in Anführungszeichen an. Was heißt denn eigentlich 100% Remote? Sieht man sich da wirklich nie oder gibt es da doch trotz allem einfach so Momente, wo man zusammenkommt, sich tief in die Augen schaut und einfach so ein bisschen bondet?
Also ehrlich gesagt war meine Erkenntnis sehr schnell, dass man sich im 100% Remote sogar noch öfter sieht. Weil wir haben auch zum Beispiel die Regel, dass wir natürlich in Meetings und Calls die Kamera anhaben, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um diesen persönlichen Bezug zu haben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Wenn man gerade im Auto ist, dann ist es natürlich nicht zwingend notwendig. Aber einfach so generell ist der Common Sense so, ja, wir wollen uns sehen, ja, wir wollen uns in die Augen blicken, wenn wir miteinander sprechen. Und ja, deswegen sehe ich das Team auch sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr oft. Was auch durch die Formate natürlich zustande kommt, die wir implementiert haben, um am Ende auch im regelmäßigen Austausch zu sein. Ich glaube, das ist auch eines der Key-Themen, die man hat im Remote-Work, sich zu überlegen, okay, was brauchen wir, um wirklich gut zusammenzuarbeiten, weil wir den Kaffee-Talk nicht haben, uns nicht spontan in einem Meetingraum treffen können. Natürlich können wir das, aber nur virtuell. Also da wirklich auch das Team mit an Bord zu haben und sich auf etwas zu committen, wie man Kommunikation leben möchte. Und um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wir sehen uns 4-mal im Jahr live auf Vacations. Ich kenne aber auch viele Remote-Companies, die das auch nicht machen. Also das ist etwas, was wir einfach gemerkt haben, dass wir unsere Planungstage immer quartalsweise am liebsten auch gern vor Ort machen. Ja, um auch natürlich Teambuilding zu stärken, um ja auch als Team nochmal anders zusammenzuwachsen. Und das Spannende ist, ich erinnere mich da auch immer gerne an meine erste Vacation noch zurück, wo das Team natürlich noch viel kleiner war vor 2,5 Jahren, aber man hat nie das Gefühl, dass man sich noch nie live gesehen hat. Das ist total skurril. Also ich hatte damals total das Gefühl, die kenne ich doch alle schon Ewigkeiten. Und das freut mich immer zu sehen, wenn neue Leute ins Team kommen, dass es ihnen genauso geht, dass man am Ende eigentlich nur noch die Körpergröße live kennenlernt und den Rest schon kennt. Und ja, das ist vielleicht so das, wie wir uns sehen. Also digital immer im Bild und quartalsweise mal live. Aber ja, ansonsten ist alles virtuell ausgelegt.
Also das finde ich jetzt erstmal schon total spannend, dass du sagst, bei euch ohne sozusagen auch mal wirklich gemeinsam vor Ort zu sein, geht's dann doch nicht. Und diese viermal im Jahr, finde ich, ist tatsächlich auch so ein schöner Turnus zu sagen, quartalsweise schauen wir uns in die Augen, arbeiten am Team, arbeiten an unseren Zielen und dann können wir auch tatsächlich wieder jeder seiner Wege gehen und wieder eine gute Weile remote zusammenarbeiten. Und dann hast du gerade ganz viele unterschiedliche Formate angesprochen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was ich total gerne aber jetzt noch sozusagen einen Schritt voran machen wollen würde, weil bei dir ist gerade ja auch so dieses Thema, wir müssen ganz viel darüber eigentlich auch sprechen, wie wir miteinander kommunizieren wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, welche Kultur wir leben wollen. Das ist ja da gerade auch ganz viel mitgeschwungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass also an der Stelle auch sozusagen vorweg ganz besonders wichtig ist, wer kommt denn da an Bord und ist das jemand, der tatsächlich auch mit dieser Art des Arbeitens gut umgehen kann? Also das heißt, wie ist das denn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Positionen zu besetzen und es sind einfach 100% Remote-Stellen, wie geht ihr an so einen Recruiting-Prozess ran? Weil im Endeffekt ist es ja zum Beispiel, also ich stelle es mir schwierig vor, jemanden dann zu so einem Teamtag einzuladen, also jetzt zumindest so ein physisches Setting und zu sagen, ach komm, jetzt läufst du mal einen Tag mit. Bildet ihr sowas beispielsweise auch digital ab oder wie geht ihr vor, wenn ihr ins Recruiting geht?
Ja, also im Recruiting haben wir auch viel gelernt. Vor ein paar Jahren war es uns noch nicht als Kategorie total wichtig, dass jemand schon remote gearbeitet hat. Stellte sich dann natürlich auch mal heraus, dass eine Mitarbeiterin uns leider verlassen hat, nicht wegen der Company, sondern also nicht wegen den Aufgaben oder des Teams, sondern halt wirklich wegen unserer DNA 100% remote, was super schade ist, weil daran können wir nichts ändern. Das bleibt, das können wir nicht anders machen. Und nach dieser schmerzhaften Erkenntnis, würde ich es vielleicht doch nennen, haben wir das ganz fest in den Recruiting-Prozess mit aufgenommen, zu sagen, was ist deine Erfahrung im Remote-Work? Und ich selber hatte ja damals auch noch keine Erfahrung, aber ich glaube, gerade durch Corona haben schon viele Personen einen Einblick bekommen, wie 100% Remote sein kann und können aufgrund dessen auch schon sagen, das hat mir getaugt, das war meine Herausforderung. Und danach fragen wir tatsächlich auch ganz gezielt im Recruiting-Prozess. Auch wenn das natürlich eine Erfahrung war, die mit Sicherheit aus diesem Pain heraus entstanden ist, aber die hilft uns natürlich sehr, um herauszufinden, ob diese Person mit unseren Formaten und so weiter auch sich integrieren kann, ob das auch was für sie ist. Ansonsten, ehrlich gesagt, kommt es für uns natürlich erstmal auf den Teamfit an, um die Qualifikation, was bringt die Person mit? Und wenn sie dann offen für Remote Work ist oder sagt so, hey, ich habe eh schon remote gearbeitet, das ist genau auch das, was zu meiner Lebenssituation passt. Das ist ja auch das, was Remote Work mit sich bringt, diese Flexibilität. Und ja, dann, wenn sie mit an Bord kommt, haben wir natürlich dennoch die Probezeit, ne, wo man auch schauen kann, okay, passt das wirklich? Aber wir sind mittlerweile sehr gut geworden, auf so diese Zwischenzeilen zu hören, um herauszufinden, ob es wirklich passt. Deswegen, ja, spielt es im Recruiting-Prozess auf jeden Fall eine Rolle. Dennoch kann man eine Kultur immer erklären, aber man muss sie auch erleben. Deswegen, ja, ist es dann am Ende auch, ja, wir machen das jetzt und wir entscheiden uns für die Person und ja, zeigen ihr dann unsere Welt. Und hoffen natürlich immer, dass sie ihr genauso gefällt, ihm oder ihr, wie uns, ja.
Also das heißt, das Thema sozusagen remote zusammenzuarbeiten spielt vor allem so mit Blick auf, welche Vorerfahrungen hast du dazu, wie bist du damit umgegangen, kommst du damit zurecht, wie organisierst du dich, wie ist für dich sozusagen aus deinem Erfahrungswert eine Zusammenarbeit im Remote-Setting möglich? Das heißt, ihr stellt diese Art von Fragen und habt damit ein erstes Indiz und der Rest zeigt sich dann sozusagen, wenn die Person an Bord ist.
Richtig, genau. Und oft wird ja im Recruiting-Prozess, also gehen wir auch ein, was ist dir wichtig bei der Arbeit? Was brauchst du, um gut zu arbeiten? Und wenn da natürlich Sätze fallen wie, ja, ich brauche Support, ich möchte eigentlich on-site ongeboardet werden, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir im 1:1 Dinge erklärt, dann gehen wir da auch schon rein und sagen, ja, das bieten wir, also auf jeden Fall, aber es wird halt virtuell sein. Und da gehen wir definitiv schon vor der Einstellung in den Diskurs, weil das für uns natürlich ja die Grundlage ist, die da in den ersten Wochen und Monaten dann geschaffen wird. Und das muss für beide Personen passen, für beide Seiten. Deswegen, ja, gehen wir da tatsächlich auch sehr scharf rein in diese Fragen schon zu Remote Work, weil das ist am Ende was uns zwar auszeichnet, aber was für manche andere Personen vielleicht auch manchmal eine Herausforderung ist.
Das kann ich total gut verstehen. Und dann hast du gerade ein zweites Stichwort genannt, nämlich das Thema Onboarding. Also wie sozusagen bekommt man es gut hin, eine Person in so ein Remote-Setting reinzufitten? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, ihr habt da einen ganz, ganz coolen Onboarding-Prozess euch gestrickt. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie ihr diesen Onboarding-Prozess aufgesetzt habt, wie das so funktioniert? Ich finde den total spannend. Ich glaube, allein davon kann sich nicht nur eine Remote-Company, sondern eigentlich auch jede sozusagen klassische, ich weiß gar nicht, was sind das Gegenteile, eine Büro-Company.
Kann
sich da tatsächlich auch viel von abgucken. Deswegen lass uns mal so ein bisschen in euren Onboarding-Prozess reinspicken.
Ja, sehr gerne. Also bei uns am ersten Tag ist immer absoluter Fokus darauf, die Company mit ihren Werten, mit allem, was uns ausmacht, kennenzulernen, weil natürlich auch unsere Werte genau darauf abgestimmt sind, was wir brauchen, um gut zu funktionieren. Das heißt, das ist uns am wichtigsten, dass das erstmal kommuniziert wird, weil das die Grundlage für alles ist. Alles Weitere haben wir in ein tolles Asana-Board gebaut, weil natürlich das eine ist, wenn jemand neu im Team reinstartet, ist uns auch wichtig, inhaltlich onzuboarden, aber natürlich auch relativ zeitnah mitlaufen zu lassen bei Kunden, in unseren Prozessen. Das heißt, es ist am Ende wie so ein paralleler Weg. Das eine ist, inhaltlich onzuboarden, viele technische Dinge auch, To-Dos, die einfach am Anfang anfallen und natürlich auch relativ schnell mit ins Boot zu holen. Das bedeutet auch, wir haben uns dann dazu entschlossen, dass jeder Mitarbeiter auch eigenständig sich verschiedenen Aufgaben widmen kann und soll. Und haben ein Asana-Board angelegt, ein Onboarding-Board in Asana, wo wir alle Aufgaben, die es zu tun gibt, alles, was der Mitarbeiter machen sollte, was er sich anschauen sollte, also auch branchen- und bereichspezifisch, dort, wo der Mitarbeiter tätig sein soll, praktisch dort zu vermerken. Und in jeder freien Minute kann sich der Mitarbeiter dann selber eine Karte rausnehmen, sich dem widmen und selber abarbeiten. Und für mich als Teamlead immer super gut zu sehen, okay, wo steht der Mitarbeiter gerade? Was hat er sich schon angesehen? Was nicht? Also es hat so, für beide Seiten ist das sehr gut, diese Transparenz in Asana zu haben, aber natürlich auch, weil wir alles in Asana machen. Also Asana ist unser Projektmanagement-Tool, wärmste Empfehlung für alle, die es noch nicht nutzen. Ich liebe das total. Und ja, gibt dadurch natürlich auch schon die ersten Steps in Richtung, dieses Tool zu nutzen. Und ja, so haben wir das aufgebaut.
Das finde ich aber super. Also du, um jetzt mal sozusagen auch den Bogen hin zum Lernen zu schaffen, ihr habt ja damit tatsächlich erstmal einen Lernpfad sozusagen gebaut mit all den sozusagen kleinen Schritten, die zu tun sind, um bei euch gut anzukommen. Und du sagst ja gerade, das hilft dir auch als Teamlead zu sehen, wo steht gerade die Person, wo kann ich im Zweifelsfall auch unterstützen. Ihr habt sicherlich auch in regelmäßigen Abständen da dann gemeinsame Check-ins, um einfach auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht die Person denn gerade. Aber ich finde das gerade total gut, einfach so diesen diesen Lernpfad eigentlich immer Projektmanagement-Tool zu haben. Das ist auch sehr hands-on, also es ist nicht so klassisch sozusagen, hier hast du mal sozusagen die SharePoint-Seite und jetzt klickst du dich halt mal sozusagen durch, sondern ich finde, das ist deutlich mehr hands-on an der Stelle. Ich hätte jetzt das Gefühl, müsste ich mich sozusagen dann einarbeiten, dann würde dieses Kleinteilige, würde es mir sehr viel einfacher zu machen, irgendwie da nicht diesen riesen Elefanten vor mir stehen zu haben und so das Gefühl zu haben, oh Gott, ich verstehe das alles nie.
Total. Und am Ende ist es wie mit allen Prozessen, man muss es auch immer weiterentwickeln. Also wir werden jetzt auch unser Onboarding auch nochmal für die verschiedenen Bereiche nochmal anders machen, aufgrund des Feedbacks der Personen, die bei uns zuletzt gestartet sind. Mhm. Und das ist natürlich einer der vielen Schlüssel, noch effizienter zu werden, nochmal den Fokus neu auszurichten. Aber generell kann ich sagen, jeder, der bisher an Bord kam, ist an Bord gekommen und hat am Ende auch das gewusst, was er wissen sollte. Deswegen ja, sind es noch so kleine Stellschrauben, aber am Ende gehört das auch dazu. Aber eine super Möglichkeit. Ich glaube auch, was ja im täglichen Doing immer sinnvoll ist, ist Progress zu sehen. Und wenn du das nicht siehst, weil du dich nur von SharePoint zu SharePoint klickst und gar nicht mehr weißt, was hast du heute überhaupt gemacht, dann ist es auch nicht wirklich motivierend. Also mich motiviert es auch zu sehen, oh, du hast heute schon 20 Aufgaben erledigt. Kleine, große, wie auch immer. Deswegen liebe ich auch Asana dafür.
Du, ich kann das total nachvollziehen. Und gerade auch, als du gesagt hast, man sieht nicht so richtig, was man tut, wenn man sich da sozusagen von SharePoint zu SharePoint klickt. Ich glaube, was man ganz häufig auch im Onboarding vergisst, ist, selbst wenn jegliche Information in der Theorie vorhanden wäre, dass es echt viel verlangt ist von jemand, der neu dazukommt, der Strukturen nicht kennt, der Prozesse nicht kennt, der einfach für den alles neu ist, sich da einmal so durchzuwursteln und irgendwie das sich sozusagen alles selbst zusammenzusuchen. Und dass es da eigentlich auch die Pflicht ist, wenn man ein gutes Onboarding gestalten möchte, dass man diesen Blumenstrauß einfach so zusammenkuratiert und einfach auch sozusagen so kleinteilig macht, dass man sich wirklich, ohne dass man ganz breit auf die Suche gehen muss, einfach sagen kann, okay, dieser Themenkomplex, das ist sozusagen mein nächster Task. Und dann habe ich hier den Link mit allen Informationen dazu und dann kann ich mich da sozusagen, kann ich da eintauchen. Aber ich finde sozusagen diese kuratierende Aufgabe, die wird ganz häufig so ein bisschen außen vor gelassen und das finde ich total schade.
Total, und macht es auch für den Mitarbeiter ganz schwer zu entscheiden, was ist jetzt wichtig, was nicht. Deswegen ist auch unser Onboarding-Board tatsächlich nach Tagen sortiert oder nach Prioritäten, sodass man auch weiß, so ich fange vorne an bei Tag 1, bei Prio 1 und arbeite mich dann durch. Und ich kann darauf vertrauen, dass das auch nach den Prios sortiert ist. Mhm. Das heißt, mein Teamlead wird mich nicht fragen, ob ich schon bei Prio 5 bin, ob ich dann eine Aufgabe aus Prio 5 gemacht habe, sondern ich hange mich da entlang. Und das gibt auch ja für den neuen Mitarbeiter ein total gutes Gefühl, was uns wichtig ist, was Basics sind, was dann das nächste Level ist. Und ja, das funktioniert sehr gut.
Mhm. Du, da muss ich tatsächlich noch eine Sache ergänzen, weil mir die einfach gerade sehr aufgefallen ist, als du drüber gesprochen hast. Ihr habt das nach Tagen und nach Prioritäten sortiert. Mhm. Und damit ist ja explizit klar, ihr habt euch ganz viele Gedanken darüber gemacht, was ist in welcher Reihenfolge wann sinnvoll. Also ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, wie muss eigentlich so ein Lernpfad, Onboarding-Pfad gestaltet sein, dass ich einfach dass es nicht zu viel ist, dass ich dann, wenn sozusagen ein bestimmtes Thema relevant wird, dieses Wissen auch habe. Und das, finde ich, macht, oder würde ich einfach gerne nochmal unterstreichen, dass einfach gutes Onboarding auch bedeutet, ich mache mir vorher ganz viele Gedanken darüber, wie kann das gut aussehen und nicht, ich werfe einmal den Rechner rüber, sag im Zweifelsfall, da hast du dein Firmenhandy und by the way, wir haben eben SharePoint, schau mal rein. Sondern dass da einfach ganz viel Vorarbeit notwendig ist, die natürlich im Alltag im Zweifelsfall fehlt, was ja völlig klar ist an der Stelle, die sich aber total auszahlt.
Total. Und auf der anderen Seite muss man ja auch im Sinne der Company arbeiten. Also das heißt, wir sind beispielsweise im Premium-Segment unterwegs. Das heißt, wenn ich meinen Mitarbeiter einbeziehe in Kundenkommunikation, sei es auch Calls, ja, dann möchte ich, dass die Basics, also wie wir gegenüber des Kunden erscheinen und sichtbar sind, identisch ist zu den anderen. Das heißt, ich möchte nicht, dass der Mitarbeiter nach Woche 2 immer noch nicht den gleichen virtuellen Hintergrund hat, immer noch nicht die gleiche E-Mail-Signatur. Ne? Also solche Basics, die wirklich aber in unserer Wahrnehmung und auch in unserem ja, Premium-Sein total elementar sind, weil wir so sichtbar sind, die müssen am Anfang sitzen, damit man dann später inhaltlich werden kann. Und das ist mir schon bei so vielen Companies aufgefallen, dass genau dort das total als lapidar angesehen wird. Ja, dann machst du halt mal eine Signatur oder ja, schau mal dort, guck mal, wie du deine Kamera einstellst. Und also das finde ich aber überhaupt gar nicht irrelevant, sondern das ist total wichtig, um auch in eine Kultur aufgenommen zu werden, um zu sagen, so wollen wir erscheinen, so wollen wir sichtbar sein. Und das gilt für alle übergreifend, dass da niemand irgendwie dann noch aus dem Team heraussticht, weil es noch nicht so ist. Also solche Dinge auch ganz am Anfang zu priorisieren, das sind so ganz kleine Tasks, die super schnell abgeschlossen sind, aber die gerade im Sinne der Company voll wichtig sind, das auch mit zu priorisieren, kann ich nur empfehlen und liegt mir auch sehr am Herzen.
Ja, stimmt. Also auf der einen Seite ist es natürlich so dieses Bild nach außen, dass damit ja natürlich auch rund erscheinen soll. Es ist aber auf der anderen Seite auch wieder so ein Element der Zugehörigkeit nach innen, genau, dass das einfach auch da ist. Deswegen, da unterschreibe ich total. Jetzt seid ihr natürlich, und dann müssen wir sozusagen den Bogen hin zum Thema Zusammenarbeit schaffen. Aber was mich tatsächlich auch noch interessieren würde, ist, ihr seid ja wirklich auch als Komplett-Company, also nicht nur Celine, sondern eigentlich jeder Einzelne von euch super sichtbar auf LinkedIn. Und jetzt ist es natürlich euer Job an der Stelle, einfach darüber auch Bescheid zu wissen, wie man auf LinkedIn auftritt, wie man einfach auch guten Content macht, wie man Interaktionen, Sichtbarkeit sozusagen generiert. Aber auch das ist ja was. Also ihr werdet ja sozusagen nicht nur Top-Voices einstellen, sondern auch das ist ja sozusagen ein Lernweg. Spielt das bei euch im Onboarding auch eine Rolle, dass ihr einfach aufgleist und sagt, so gehen wir sozusagen, so stellen wir uns auf LinkedIn dar und das ist sozusagen dein Bestandteil, den du sozusagen auch mit an Bord wirst. Also wie spielt dieses Thema LinkedIn bei euch im Onboarding eine Rolle?
Also natürlich gilt es bei uns genauso wie für alle anderen Corporate-Kunden, die wir ja auch haben und auch dahingehend beraten, der LinkedIn-Account gehört immer dem Mitarbeiter. Das heißt, wir freuen uns natürlich und klar, wenn man Kunden auch dahingehend beraten will, ist es nur sinnvoll, selber aktiv zu sein, weil man auch entsprechend wahrgenommen wird. Ja, also, dass man Tipps wirklich auch geben kann, weil man sie selber gemacht hat. Deswegen, ja, würde ich schon sagen, ist es etwas, was wir uns sehr stark wünschen und was wir auch abfragen, ob da die Bereitschaft da ist. Die meisten sind auch vorher schon aktiv, dann erübrigt sich die Frage. Aber am Ende, was dort geteilt wird, ist natürlich immer dem Mitarbeiter überlassen. Auch wie die Positionierung ist, ist immer dem Mitarbeiter überlassen. Was wir aber natürlich machen, ist uns zu challengen, zu sagen, so, hey, ich sehe total das und das Expertenthema bei dir. Hast du vielleicht nicht Lust, mehr zu sagen? Oder ich habe hier ein Thema für dich, das würde ganz gut passen. Also wir challengen natürlich auch unsere Personal Brands, als auch den Content, den wir dort veröffentlichen. Und gehen da auch in den Austausch, weil es natürlich, wie du ja schon gesagt hast, es ist unser Main-Business. Wir müssen sichtbar sein, um auch entsprechend wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Und deswegen spielt es auf jeden Fall eine Rolle, aber jeder so, wie er gerne möchte und wie er, ja, wie es auch sich gut anfühlt am Ende des Tages, ne? Weil es ist die eigene Personal Brand und die sollte nicht, ja, von der Company vordiktiert werden, was da zu spielen ist.
Also das heißt, Auf der einen Seite ist es mit Sicherheit so eine Art Self-Selection-Bias, dadurch, dass sich wahrscheinlich auch Menschen bei euch bewerben, die einfach schon, sagen wir mal, eine LinkedIn-Affinität haben und euch auch im Zweifelsfall schon auf LinkedIn erlebt haben. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass es eigentlich von der Art und Weise, wie ihr mit der Präsenz umgeht, eher so eine Art, sozusagen, euch gegenseitig coachenden Charakter hat, indem man sagt, hey, das ist total spannend, was du da machst, sprich doch da mal sozusagen auch drüber. Und dann habt ihr ja auch dieses Format des Content Buddies, oder dass ihr da euch dann sozusagen gegenseitig auch inhaltsmäßig, also dass es so ein Inhaltscoaching gibt, finde ich total spannend. Magst du vielleicht zu dem Format noch ein, zwei Sätze sagen?
Gerne, kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Es hilft enorm für jeden, der auf LinkedIn schreibt, bin ich mir sehr sicher, bei mir hilft es total, wenn man zu einem Thema schreibt, nochmal jemanden drüber schauen zu lassen, zu sagen so, was sagst du dazu, bevor man es abgesetzt hat? Weil manchmal gibt es so verschiedene, ich sag mal, Gedankengänge, die für einen selbst total schlüssig sind, aber für jemanden, der vielleicht jetzt nicht in dem Thema drin war, überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wo der rote Faden fehlt, zum Beispiel. Oder wenn man vielleicht zwei verschiedene Bilder zur Auswahl hat, zu sagen, welches findest du besser und warum? Also einfach eine Zweitmeinung einzuholen und jemanden zu haben, der A, sich in einen selber auch hineinversetzen kann, also auch versteht, A, die Relevanz des Themas oder warum ich das spielen möchte, das aber auch zu challenge und zu sagen, ganz ehrlich, sehe ich gerade nicht. Ne? Also da auch eine ganz, ganz offene und ehrliche Zusammenarbeit zu haben, ist da sehr, sehr elementar und sehr wichtig und ist hilfreich, einen ersten kleinen Spiegel zu haben, bevor man das mit dem Netzwerk teilt. Mhm. Und ja, das hat sich für uns im Team ergeben. Jeder hat einen kleinen Posting-Buddy, mit dem er da zusammenarbeitet und da auch im 1:1 Postings challenged. Genau.
Finde ich total cool. Also zum einen, weil es einem ja tatsächlich inhaltlich total weiterhilft, wie du sagst, so diese andere Brille zu haben und im Zweifelsfall einfach auch einen Hinweis zu bekommen. Und auf der anderen Seite, finde ich, zahlt tatsächlich das Format auch auf was ganz anderes ein, nämlich auf dieses ganze Thema der psychologischen Sicherheit. Weil also in dem Moment, wo ich mich ja regelmäßig mit einer Person zusammensetze und also dieses Thema Sichtbarkeit hat ja trotz allem auch immer ein bisschen was mit Verletzlichkeit zu tun. Möchte ich das gerade teilen? Möchte ich das nicht? Und in dem Moment, wo man sich da ja einfach kontinuierlich mit jemandem austauscht, ist es ja ein Vertrauensverhältnis, das dadurch entsteht, dass das was ganz Besonderes an der Stelle sein kann. Also ich würde fast so weit gehen und sagen, auf der einen Seite hilft das natürlich inhaltlich wahnsinnig, aber der Effekt gerade in einer Remote Company, da einfach Formate zu haben, wo man sich selbst und sozusagen den Gegenüber nochmal so gut kennenlernen kann über die Zeit, dass es Gold wert.
Total, und zahlt natürlich auch nochmal auf was ganz anderes ein, nämlich, dass wir eine sehr offene Feedback-Kultur haben. Das heißt, wir brauchen transparentes Feedback. Auch Transparenz ist was ganz Wichtiges für uns, gerade in dem Remote-Setting, was übergreifend auf alle Bereiche tatsächlich gilt. Und da kommt das natürlich auch zum Tragen. Also das eine ist auch Vertrauen in den Buddy zu haben, hey, er meint es nie böse, so er gibt einfach kritisches Feedback im Sinne meines Postings. Und ja, einfach auch sich immer wieder zu schulen, im Feedback geben, im zu hinterfragen. Das ist was so wichtig ist, was viele verlernt haben und viele nehmen einfach hin. Und auch durch dieses Buddy-Programm, nenne ich es mal, unterstützen wir das natürlich auch nochmal ganz aktiv zu sagen, hey, challenged euch, challenged eure Ideen. Und ja, das machen wir auch, abgesehen von dem Posting-Buddy-Programm, teamübergreifend über alle Themen.
Jetzt hast du tatsächlich, also ich finde von so einer Remote-Culture schon drei Elemente super gut beleuchtet. Nämlich einmal so dieses Thema, wann sieht man sich eigentlich live und für was? Wie kann Onboarding gut funktionieren? Und auch das Thema Feedback haben wir jetzt tatsächlich ja schon dran gekratzt. Was mich jetzt tatsächlich wahnsinnig noch interessieren würde, ist, wie schafft ihr sozusagen so den Remote-Arbeitsalltag? Wie stelle ich mir das vor? Welche Formate spielen da eine Rolle? Wie stellt ihr das auch sicher, dass sozusagen jeder die Flexibilität hat, jetzt auch beispielsweise in Richtung Arbeitszeiten, die so ein Remote-Job ja am Ende des Tages auch hergibt? Also nimm uns mal mit in vielleicht auch so eine typische Woche, welche Formate spielen da eine Rolle in der Zusammenarbeit und wie organisiert ihr euch denn da so?
Ja, sehr gerne. Ich finde, grundlegend muss man sich als Company, die entweder remote ist und das alles implementieren möchte oder remote werden möchte, je nachdem, erstmal fragen, wie wollen wir kommunizieren? Was ist uns wichtig? Und da spielen technische Tools auch eine enorme Rolle. Um da vielleicht nochmal ganz kurz dran zu kratzen, weil es ist sehr wichtig zu entscheiden, wie die Kommunikationswege sein sollen. Und es gibt mit Sicherheit auch Companies, denen es nicht so wichtig ist, in Calls in der kompletten Runde einzuchecken. Mhm. Aber uns ist es zum Beispiel sehr wichtig, auch um diese ganzen Perspektiven einzubinden, um die ganzen Stärken im Team zusammenzubringen. Und deswegen haben wir jetzt gerade auch in meinem Bereich, wir checken montags ein für eine halbe Stunde mit dem Team, schauen auf die Woche, was steht an, braucht jemand irgendwo Support, können wir irgendwo noch Synergien auch für die Woche herstellen, hat jemand überraschenderweise freie Kapas, wo können wir die einsetzen, also auch um diese Wochenplanung einmal gemeinsam zu machen und zu überblicken. Natürlich als Gegenspieler checken wir auch donnerstags aus und schauen, was waren die Learnings diese Woche? Was gibt es vielleicht für Kunden Learnings, die wir sammeln konnten, sodass das ganze Team daraus lernen kann? Oder ja, was ist eigentlich diese Woche passiert? Was ist gut gelaufen? Wo müssen wir nochmal ran? Wo brauchen wir nochmal ein Follow-up? Also das auch so als Gegenspieler zum Montag, nachdem wir ja eine kleine Prognose uns getraut haben zu machen, das auch nochmal gemeinsam zu reflektieren. Wir haben dienstags, also ja, auch wieder Anfang der Woche, einen Content-Inspo-Call, wo uns ganz wichtig ist zu schauen, okay, was ist gerade auf der Plattform los? Wie wächst welcher Account? Auch viel in die Analyse zu gehen. Also das heißt, der Content-Inspo, da sind wir auch schon wieder in diesem Content-Feedback auch am Ende drin, weil es natürlich eines unserer Main-Businesses ist, da immer Vorreiter zu sein, Trends sehr schnell zu erkennen, Trends zu setzen. Das heißt, ja, da kommen wir auch im ganzen Team zusammen. Wir haben, ja, genau, das habe ich gerade übersprungen, montags auch unser kleines Company-Update, wo wir in alle Geschäftsbereiche schauen und uns Updates geben, damit wir auch dadurch, dass wir immer wieder wachsen und auch immer viele neue Themen kommen, von denen nicht jeder Berührung mit hat, trotzdem weiß, was los ist, was abgeht, vielleicht auch da einen Mehrwert nochmal liefern kann. Das ja, ist uns sehr wichtig, das auch transparent zu zeigen. Das wird auch immer aufgenommen für alle, die gerade nicht da sind, dass man sich das auch immer wieder anschauen kann. Und genau, dann haben wir alle zwei Wochen eine sogenannte Retrospektive. Bedeutet, wir schon einmal gemeinsam drauf im Team, was war in den letzten zwei Wochen gut? Wofür wollen wir vielleicht Danke sagen? Gerade auch im Team, im Austausch, wo gerade jemand reingesprungen ist und so, da wird sich gern auch nochmal bedankt, auch in der Runde. Es hat auch was mit Wertschätzung zu tun, das ist, was uns auch sehr wichtig ist. Und natürlich auch, was nicht so gut lief. Das wird natürlich immer in den kleinen Teams, in den Bereichen immer wieder schon sehr schnell dann immer auf die Agenda gezogen und im Zweifel auch schon bearbeitet. Aber es ist auch sehr wichtig, company-übergreifend zu sehen. Gibt es vielleicht gerade ein Pain, der mehrere betrifft, mehrere Bereiche. Das würden wir ansonsten nicht wissen, wenn wir nicht drüber sprechen. Das heißt, das ist unsere Retrospektive auf diese drei Bereiche. Was ist gut? Was ist schlecht? Wofür wollen wir Danke sagen? Einmal gemeinsam zu schauen, um da auch wieder Progress zu sehen. Also worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Hat sich das schon gelöst? Oder ja, müssen wir da nochmal ran? Und ja, das sind tatsächlich so in a nutshell unsere Formate. Wir haben auch noch mal ein LinkedIn-Update gerade, Algorithmus etc., aber wir haben auch auf der anderen Seite ganz, ganz viele digitale Wege, wo wir immer tagtäglich im Austausch sind. Also das sind einfach nochmal, ich nenne es mal Bühnen, auf denen wir uns nochmal ganz gezielt im Fokus Themen widmen, die da in den Call gehören, aber zwischen den Zeilen und im Daily Doing streifen wir genau all diese Themen natürlich auch schon. Wir haben Slack als Kommunikationstool, das heißt, da verschiedene Channels auch eingestellt, damit das alles auch thematisch sortiert ist und gehen dort auch schon immer in den Austausch. Genau, aber das sind so unsere Formate. Genau. Mhm. Und unsere Art, wie wir zusammenarbeiten.
Also das heißt, dass der Check-in und der Check-out, der ist sozusagen teamspezifisch.
Korrekt.
Dann ist sozusagen das Company-Update montags, also das ist ein Company-Update, wo wir wirklich alle zusammenkommen. Diesen Content-Inspo-Termin, das habe ich jetzt so verstanden, dass es auch tatsächlich Company-übergreifend
Richtig.
Ist.
Richtig, genau.
Und da guckt ihr euch eure Accounts an. Oder guckt man da ganz breit auch auf Kundenaccounts, wie wachsen die und was können wir daraus ableiten, was funktioniert gut an Formaten? Also das heißt, da geht es nicht darum, wie wachsen sozusagen die People Branding spezifisch in sozusagen Accounts, sondern wirklich breit und daraus ableitend, was können wir sozusagen daraus transportieren?
Ja, genau. Also Kundenaccounts ist das eine. Aber natürlich auch, was generell auf LinkedIn los ist und wer da gerade wächst oder welcher Content super spannend ist. Es müssen ja auch nicht immer große Accounts sein, um da spannenden Content zu sehen, aber auch, ja, um uns da auf dem Laufenden zu halten, auch welche Themen präsent sind. Also wir sind natürlich auch immer schon, wir gehen sehr schnell und sehr rechtzeitig in die Planung von, sagen wir mal, großen Thementagen, die anstehen, was natürlich das eine hat mit Feiertagen zu tun, das andere vielleicht auch so mit Tag des XY, was bald ansteht, sodass man da auch rechtzeitig in den Austausch geht. Okay, wo sehen wir gerade den Mehrwert? Aber natürlich auch aktuelle Nachrichten, politische Themen, die auf der Plattform relevant werden, da in den Austausch zu gehen. Okay, was sehen wir? Ja, was sagen wir dazu? Wie wollen wir uns verhalten? Was raten wir unseren Kunden? Also auch alles zahlt darauf ein, dass wir immer Vorreiter sind. Und das ist am Ende Ziel des Calls. Egal, was es heißt, um das zu sein, das wird dort platziert. Genau.
Weißt du, das finde ich schon allein deswegen total spannend, weil das ja unglaublich viel mit kontinuierlichem Lernen zu tun hat. Also alles, was du gerade geschildert hast an unterschiedlichen Formaten, die ihr habt, das ist, also für meinen Geschmack hat das tatsächlich eigentlich die Handschrift einer kontinuierlich lernenden Organisation. Gar nicht unbedingt so mit diesem Papa und dann machst du irgendwie Lernpfad X und E-Learning Y, sondern wirklich also on the go, was können wir aus der Entwicklung lernen, was nehmen wir daraus mit und da einfach super schnell dann auch sozusagen die unterschiedlichen Erkenntnisse sozusagen rauszuziehen. Das finde ich mega spannend. Das inspiriert mich gerade wahnsinnig. Also dafür erstmal vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Und jetzt bin ich noch an einem Format und das finde ich, das müssen wir unbedingt noch sozusagen mit in den Formate-Talk sozusagen reinwerfen. Bin ich an einem deiner Formate hängen geblieben. Du hast nämlich die offene Tür jeden Tag. Und das fand ich so eine tolle Idee, um wirklich ansprechbar zu sein, um zu signalisieren, ihr könnt mit den Themen zu kommen und nicht irgendwie in 3 Wochen sozusagen den nächsten freien Kalenderslot buchen zu müssen. Magst du kurz erzählen, was hat es denn mit diesem Format die offene Tür auf sich?
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe das Format jetzt ungefähr seit einem Jahr, vielleicht auch schon länger, kam auch daher, dass natürlich mit dem Wachstum des Teams die Nachrichtenflut immer mehr wurde und auch die Termine immer mehr wurden, wo man 1:1 eingecheckt ist oder ja, man ist aus einem Termin rausgekommen und hatte schon wieder 10 Slack-Nachrichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich meiner Rolle nicht gerecht werde, also nicht in meinen Ansprüchen. Ich möchte fürs Team immer erreichbar sein und ich möchte aber auch, dass sie schnelle Antworten haben, dass ich nicht Bottleneck werde. Und ja, habe mich dann entschlossen, jeden Tag von 13 Uhr bis 13.30 Uhr eine sogenannte Open Door einzurichten. Das ist einfach ein Kalendereintrag bei mir im Kalender, der auch mit dem Team geteilt ist. Und Sie können dann einfach reinspringen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themen haben. Und wir können direkt im 1:1 zu einer Lösung kommen und Sie droppen wieder raus und können schon weitermachen. Das heißt, ich unterstütze das Team in ihrer Produktivität. Sie müssen keine Themen lange aufschieben, weil am Ende ist die Open Door auch jeden Tag. Man kann natürlich auch gerne zwischen den Slots auf mich zukommen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es auch zu einer Reflexion im Team führt. Was ist jetzt so dringend, dass ich Luise jetzt fragen muss? Und was hat easy noch bis morgen zur Open-Door-Zeit? Und da dann auch Themen gesammelt haben. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Nachrichtenflut zu 15 verschiedenen Themen, sondern es werden mir die dringendsten auf den direkten Weg genannt und ja, die, die noch ein bisschen Zeit haben, dann in der Open Door. Und das hat in meinen Augen ja zu einer Reflexion auf Teamseite geführt, aber natürlich auch zu, ja, ich sag mal, einer enormen Zeitkapazität, die ich auf einmal wieder hatte für Termine oder für wirklich Prio-Themen. Und ich habe das Gefühl, dass das Team auch meine Zeit entsprechend anders beansprucht. Und das war ein Gamechanger für mich tatsächlich, gerade in der ganzen Organisation und in dem Remote-Setting. Man kann nicht einfach schauen, ob ich gerade Zeit habe, kommt zur Tür rein wie im Office, so klopft mal kurz an, so kann ich dich kurz was fragen, sondern halt wirklich gezielt dafür eine Bühne zu geben. Und wenn ich gerade so drüber spreche, ich glaube, dass sogar bei On-Site-Companies, also die im Büro haben, vielleicht so eine Sprechzeit auch nicht ganz unspannend wäre, die vielleicht mal einzuführen, um diesen ganzen Traffic entweder auf persönlicher Ebene oder digital auch ein bisschen zu kanalisieren. Ja.
Da gebe ich dir total recht. Also ich finde tatsächlich auch viele der Formate, die du gerade angesprochen hast, könnte man ohne Probleme in On-Site-Companies genauso implementieren. Also von daher, das ist tatsächlich gar nicht rein sozusagen remote-spezifisch. Aber was ich tatsächlich unglaublich gerne unterstreichen möchtest, das hast du ganz am Anfang gesagt, welche riesengroße Rolle das Thema der Kommunikation miteinander spielt. Und ich finde, das wird auch, wenn du beschreibst, welche so regelmäßigen Teamformate ihr habt, in welcher Regelmäßigkeit ihr euch austauscht und wie ihr auch miteinander lernt, das zeigt ja einfach auch, wie viel mehr ihr sozusagen miteinander im Austausch seid, als das vielleicht sozusagen man aus so einem typischen Remote-Setting erwarten würde, wo man ja ganz häufig so mit dieser Brille dran geht, naja, irgendwie da sitzt jeder in so seinem stillen Kämmerlein oder irgendwie rennt so von Teams-Call zu Teams-Call, aber sozusagen viel Zeit, um einfach sich auch aufeinander einzustellen, ist im Zweifelsfall nicht. Und da zeigst du ja trotz sozusagen hoher Taktung und einem extrem auf Aktualität sozusagen beruhenden Geschäft, nehmt ihr euch ja sozusagen die Zeit, auch euch miteinander zu beschäftigen. Und das finde ich total gut. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die brennt mir sozusagen auf den Nägeln. Die würde ich gerne noch loswerden. Also du merkst, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter quatschen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Vielleicht darf ich dich irgendwann auch noch zu einem Teil 2 einladen.
Sehr gerne.
Aber auf jeden Fall ist das jetzt schon mal also ein Potpourri an Inspirationen, das du geliefert hast. Die eine Frage, die mir jetzt noch auf den Nägeln brennt, ist, ihr habt diese unterschiedlichen Formate, die sozusagen, die regelmäßig stattfinden. Und wo ich es mal vermuten würde, da ist einfach sozusagen gesetzt, da ist jeder da und nimmt an diesem Termin teil, es sei denn, er ist krank oder er hat Urlaub. Wie funktioniert das sozusagen remote, flexibel zusammenarbeiten sonst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Montagmorgens um 9 Uhr bin ich sozusagen in diesem Call, aber das ist sozusagen der einzige sozusagen wirkliche Termin, den ich am Montag habe, sitze ich dann trotzdem sozusagen von 8 bis um 5 da oder checke ich zwischendrin aus und gebe einfach nur eine Notiz bei euch in den Slack-Kanal? Also wie handhabt ihr das, auf der einen Seite sozusagen die Flexibilität zu lassen und auf der anderen Seite aber natürlich auch den Zugriff auf die Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten, den ihr ja faktisch einfach auch braucht?
Total. Und da hast du schon das Tool angesprochen, über das wir da auf jeden Fall gehen. Es ist Slack und der Slack-Status. Also vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, wir haben auch ein paar im Team, die einen Hund haben. Der Hund muss immer mal wieder raus. Und vielleicht auch außerhalb von Pausenzeiten, die man sich vielleicht eh gelegt hat. Das heißt, was ich dann bei meinen Mitarbeiterinnen sehe, ist, dass sie dann ein kleines Hunde-Emoji in Slack haben und sagen so, hey, ein dringender Fan telefonisch erreichbar, ansonsten wieder da in einer Stunde. Und dann weiß ich, okay, gut, dann, wenn ich sie gerade was fragen wollte oder ihnen, dann reicht es auch heute Nachmittag und setze mir das als Reminder auf. Also ich glaube, dass der Schlüssel immer ist, A, transparent zu sein. Also wann bin ich erreichbar, wann bin ich nicht erreichbar? Bin ich jetzt vielleicht beim Sport, Das heißt, ich bin auch nicht telefonisch erreichbar. Bedeutet auch, ich muss es natürlich dem Team kommunizieren und deswegen arbeiten wir über Slack. Mhm. Das Gleiche ist natürlich mit Pausen. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, wie lange seine Pausen gehen, wann er sie setzt. Mhm. Ob er lieber Nachmittag sich mal 2 Stunden rausnimmt oder eher so die 12 Uhr Mittagspause macht, das ist jedem immer selbst überlassen. Was für uns wichtig ist, und das muss halt immer gegeben sein, ist A, natürlich die Anwesenheit in unseren teamübergreifenden Terminen und in den Kundencalls. Und alles ringsherum darf und soll man sich bitte auch selber organisieren. Wir haben auch Mitarbeiter, die auch gern nachts produktiv sind, also im Sinne von nachts 18 Uhr noch mal eine To-Do machen bis 19 Uhr, aber halt dafür sagen, ey, in meinem Mittagstief arbeite ich nicht, das hilft mir überhaupt nicht und droppen da halt 1 oder 2 Stunden raus. Das ist natürlich möglich und das ist auch das, was ich total unterstütze, so zu arbeiten, wie die Produktivität ist und nicht einfach zu arbeiten, weil man um 8 halt anfängt, sondern auch sich selber zu reflektieren, wann arbeite ich wie gut und auch den Raum dafür zu geben, zu sagen, oh, heute bin ich, also jetzt bin ich gerade unkonzentriert, ich gehe mal kurz 15 Minuten raus. Mhm. Das liegt aber natürlich immer in der Verantwortlichkeit des Mitarbeiters. Das heißt, klar, diese Impulse werden gesetzt, zu sagen, hey, arbeitet dann, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Natürlich gibt es Tasks, die vielleicht auch 8 Uhr mal gemacht werden müssen. Aber rings um das, was das Tagesgeschäft ist und was wichtig ist, plant es euch selbst. Und das ist die Flexibilität, die in meinen Augen ein Arbeitgeber, der remote ist, auch geben muss. Mhm. Und klar ist das nicht immer möglich. Es gibt terminvolle Tage, da hat man wirklich seine Pause und da ist nicht so viel flexibel. Aber gesehen auf die Woche hat man auf jeden Fall so viele Möglichkeiten, seinen Tag selber zu planen. Und das fängt aber in meinen Augen schon beim Arbeitgeber an, dafür offen zu sein, aber auch beim Mitarbeiter an, sich erstmal zu reflektieren, was man braucht. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann kann man das auf jeden Fall für sich nutzen und ist das natürlich auch eines der Vorteile von Remote Work, obwohl ich auch es total unterstützenswert finde, in On-Site-Companies es auch so ein anzubieten und zu sagen so, hey, wir haben keine festen Zeiten. Das ist bei Corporates, glaube ich, noch nicht ganz so durchgesickert. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, auf die Produktivität die Arbeitszeit zu legen.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Und auch da ist wieder, wie du eigentlich schon ein paar Mal gesagt hast, Kommunikation, Transparenz der Schlüssel. Zu sagen, da sind die Zeiten, da bin ich super produktiv, da möchte ich einfach meine Focus-Work machen können. Da bin ich mit dem Hund draußen, dafür mache ich abends eben nochmal 2 Stunden. Also insofern ist es tatsächlich einfach dieses offene darüber sprechen, aber natürlich auch im Vertrauen, dass das völlig in Ordnung ist und dass auch darauf vertraut wird, dass ich ja meinen Job mache und ob ich den jetzt zwischen 12 und 1 mache oder abends eben zwischen 7 und 8, ist, wenn sozusagen niemand, also wenn sozusagen das Wohnen und Wehe der Company davon nicht tangiert ist. Und das muss ja an der Stelle immer Voraussetzung sein, weil faktisch, es geht um den Job, es geht darum, sozusagen die Company am Laufen zu halten. Aber solange das an der Stelle nicht tangiert ist, ist ja drumherum einfach ganz, ganz viel möglich. Mhm. Und das kann man ja auch wunderbar in so einer Gebrauchsanweisung, die ihr ja auch im Einsatz habt, ja sozusagen transportieren, wie man gut arbeitet, was man braucht. Auch das Thema Feedback, das wir am Anfang hatten, spielt da ja eine Rolle. Also insofern gibt es da noch so viel mehr Tools und Formate, die man da sozusagen anreißen könnte. Jetzt machen wir aber tatsächlich an der Stelle dann deinen Inspirationsblumenstrauß, den binden wir einmal zusammen. Luise, es hat mich so gefreut, mit dir zu sprechen. Also es war wirklich mir eine große Inspiration und du entlässt mich jetzt wirklich ganz beseelt und voller Ideen in den weiteren Tag. Und wie gesagt, wir machen einfach ganz bald mal noch eine Runde 2. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir.
Ciao.